Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Thoughts of Chaos. Wir heißen euch herzlich willkommen zur Folge 50. Die Wochen der Ferngespräche und der Abwesenheit sind vorbei. Ich bin wieder da, Tom.
Yeah, hi Stefan.
Und ich freue mich, dich endlich wiederzusehen.
Ja, ich mich auch. Es ist ja eine kleine Liebesromanze. Wir haben auch bisher nur tatsächlich einmal nur kurz vorher gesprochen, vor dem Podcast. Wir machen hier die ganzen Emotionen ungefiltert und live rein. Schön, dass du wieder da bist. Ja, paar Kilo leichter, aber um viele Erfahrungen reicher. So viel kann schon mal vorweggenommen werden vielleicht.
Ja, die ekligen Details kommen gleich. Aber ja, also da sind wir eigentlich schon mal im Thema. Ich wollte fragen, ob du was merkst so. Also bei mir. Also mal abgesehen davon, dass ich ein bisschen leichter geworden bin.
Du hast ein Dong Open Air Shirt an. Du hast eine WOA Jacke an. Nee, eigentlich.
Nee, meine Erkältung ist weg. Die Erkältung ist weg. Die mich seit letzten November begleitet oder die diversen Erkältungen, die mich seit letzten November begleiten. Die sind endlich weg.
Der Klimawechsel vielleicht.
Genau. Und ich habe jetzt zwar keine Erkältung mehr. Dafür habe ich aber beim Gesundheitsamt meldepflichtige Darmbakterien, die da nicht hingehören. Die habe ich aus Südasien importiert und die sind auch leider nicht irgendwie da geblieben, sondern die haben mich auch hier noch beschäftigt.
Musstest du also quasi verzollen, sozusagen?
Ja, also Gott sei Dank hat das jetzt, also das, es hat zwar kein Geld gekostet, das Traurigste an der Nummer ist aber, dass ich noch nicht mal großartig abgenommen habe.
Schade, tragisch.
Also vielen Dank, dass du in meiner Abwesenheit hier die Fahne hochgehalten hast.
Ja, habe ich doch A, gerne gemacht und B, war doch, also erstmal danke für deinen Anruf zwischendurch, da hat man sich ja auf dem Laufenden gefühlt. Und
ja, du hast mir extra Kleingeld mitgegeben.
Genau, richtig. Ja, und das mit Lenny hat sich halt dann tatsächlich so ergeben, ziemlich spontan, der hat halt eine Insta-Story gemacht zum Thema, dass er es nicht verstehen kann, dass sich Leute jetzt schon unter die Platte gehört zu haben, darüber aufregen, dass er jetzt ja anders singt. Und war kurzerhand über, lass uns doch mal einen Podcast renten. Er so, yo, mach ich. Also das war die kürzeste Promo-Anfrage aller Zeiten, wirklich.
Ja, ich fand es total bedauerlich. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich dich zum letzten Mal so hab renten hören. Und habe das natürlich sehr bedauert, dass ich nicht dabei war. Aber ich habe es umso mehr genossen.
Ja, ich kann an der Stelle verraten, dass ich ja einen Rant noch gelöscht habe oder rausgeschnitten habe im Nachhinein. Mal gucken, ob wir den mal irgendwann, aber man weiß es halt nicht. Anwälte haben mir dazu geraten.
Ich fand das sehr interessant, dass du von Labels gehört hast, die Bands nur noch signen, wenn sie schon ein paar Alben draußen haben. Sehr spannend. Und mittlerweile ist ja das neue Album draußen. Hier Sound and Fury von Dust Bowl ist seit gestern draußen.
Yeah.
Hört rein und kommt zum Dong. Die Band spielt live auf dem Dong Open Air 2024.
Wenn er nicht zum Dong schafft, geht zur Tour und unterstützt Dust Bowl da. Ist auch wichtig.
Ja, die sind ja jetzt schon unterwegs. Ich würde total gerne jetzt diese Woche hin, aber ich muss...
Du hast meldepflichtig, hey.
Ja, das ist ja jetzt nicht so, dass ich in den Club scheiße. Ich würde gerne, aber ich glaube, ich bin terminlich verhindert. Mittwoch oder Donnerstag, Mittwoch spielen sie in Hamburg.
Das mag sein.
Im Bahnhof Pauli würde ich total gerne hin, ist aber nicht.
Ja. Ich gucke, dass ich hier in Berlin vorbeischaue. Das ist am Donnerstag und da freue ich mich auch schon drauf.
Ja. Wir müssen noch mal kurz sagen, wir haben
Dienstag, Entschuldigung.
Oder ich vielleicht vielmehr, habe hier ein bisschen mit der Episodennummerierung mich ein bisschen vertan. Ich hatte versucht, in die Zukunft zu prognostizieren, welche Episodennummer das jetzt hier werden würde. Und ich hatte angenommen, dass es die 52 werden würde. Du warst aber so klug und so gnädig, die Folgen, in denen ich abwesend war, 49.1 und 49.2 zu nennen, sodass wir gemeinsam halt die 50
genau,
feiern können.
Genau, es waren ja keine richtigen, ohne dich sind es keine vollwertigen
Folgen. Ist so süß.
Ja, aber es ist doch so.
Ja, deswegen ist das jetzt hier die 50. Entschuldigt bitte, falls da Verwirrung entstanden ist. Es wird dadurch aber natürlich nicht schlechter.
Ja, genau.
Ich würde natürlich jetzt total gerne loslegen und über mein Indien-Abenteuer berichten. Oder unser Indien-Abenteuer. Ich war nicht allein unterwegs. Aber gerade gestern, also für uns gestern, wenn ihr das hört, vor 3 Tagen oder was, gab es eine fette News, die die Metal-Welt mal kurz auf links gedreht hat. Und da kannst du
viel mehr zu sagen. Inklusive mir. Ja, inklusive.
Du hast mir geschrieben, wir haben gestern dazu kurz getextet, dass da Tränen im Spiel gewesen wären. Und ich glaube, Ich mutmaße, dass es sich nicht um eine Übertreibung gehandelt hat.
Nein, überhaupt nicht. Also es sieht so aus, als ob tatsächlich Slayer zurück wären. Was soll ich groß um den heißen Brei rumreden? Jeder, der mich kennt, jeder, der diesen Podcast schon mal gehört hat, der weiß, dass Slayer für mich eine der wichtigsten Bands in meinem Leben sind. Es kam aus dem völligen Nichts, kam halt gestern ein Instagram-Post und kurz darauf eine entsprechende Pressemeldung. Und ja, sie sind wieder da, spielen erstmal 2 Shows in den USA, 2 Festivals. Einmal das Riot Fest in Chicago und einmal das Louder in Life in irgendwie Kentucky, hast du nicht gesehen. Ich sag mal so, ich wollte schon immer nach Chicago als großer Chicago Bulls und Blues Brothers Fan. Jetzt wäre die optimale Gelegenheit.
Gibt's noch Karten?
Ja, klar. Die fürs Riot Fest waren, soweit ich das jetzt beurteilen konnte, Slayer gestern die erste Ankündigung auch.
Ah, okay.
Und man muss mal sehen. Es kam völlig aus dem Off. Es gibt auch ein passendes YouTube-Video dazu, einen kleinen Clip, der, wie ich finde, sehr emotional ist. Es sieht so aus, als ob es die komplette letzte Besetzung wäre. Gary Holt, Paul Bostaff, Tom Araya und Kerry King. Und jetzt kommen wir zu den mehr oder weniger komischen Aspekten an der ganzen Geschichte. Nämlich Kerry King promotet ja eigentlich gerade vor gar nicht allzu langer Zeit sein Soloalbum, was jetzt demnächst rauskommt, und hat ebenfalls Shows bestätigt und hat im Rahmen dessen wurden ja auch ein paar Zitate verbreitet, insbesondere über Tom Araya wie das jetzt alles zusammenpasst, ob das so ein was interessiert mich mein Geschwätz von gestern Moment wird, man weiß es alles noch nicht. Ich kann dazu im Wesentlichen nur eins sagen, es muss bei dem Thema wirklich bitte keinerlei von mir irgendeine Distanz oder irgendeine vernünftige Reaktion erwarten. Es ist einfach, ich freue mich total, dass ich das vielleicht nochmal erleben kann, was mich seit 40 Jahren begleitet, was mir so viel gegeben hat irgendwie, und weil Slayer live war immer, andere Leute sind in eine Kirche gegangen, ich gehe zu Slayer, das war für mich echt ist für mich eine spirituelle Erfahrung immer gewesen. Und ja, wenn ich das nochmal erleben dürfte, würde ich mich einfach total freuen. Also das ist halt alles, was ich dazu sagen kann, ne?
Also mal abgesehen von einem Discoabend in Aachen und einer Live-Show auf dem Wacken Rock Seaside 2009 hat mir die Band nie so wirklich viel gegeben. Aber ich würde mich natürlich auch total freuen, wenn du nochmal die Gelegenheit hast, die zu sehen, weil da müsste ich mir endlich nicht mehr anhören, dass ich die letzte Gelegenheit verdorben habe.
Darauf wollte ich nämlich, schön, dass du es ansprichst, ne? Die machen das ja auch für dich. Also die machen das ja schon mal nicht wegen dem Geld. So ehrlich muss man mal sein.
So ehrlich muss man sein.
Ja. Nein, ich hab gestern ja auch viele, viele schon Gespräche geführt und WhatsApp ging hin und her zwischen verschiedenen Beteiligten. Wir können so ehrlich miteinander umgehen, die Band, du und ich, da wird Geld mit Sicherheit eine ganz, ganz große Rolle gespielt haben. Und es beweist halt einfach nochmal, solange Leute noch leben, ist nichts unmöglich mit Geld. Man glaubt ja kaum. So. Und warum ist das so wegen Geld? Das Gespräch habe ich auch gestern geführt. Man könnte jetzt davon ausgehen, dass Slayer ihre Schäfchen im Trocknen haben. Jein, war so meine Meinung dazu. Weil man vergisst immer die Band, ja, die hat gut Platten verkauft und so weiter und so fort, aber die hatten halt nie diesen einen großen Hit, der jahrzehntelang jeden Tag 85 Mal auf irgendwelchen Radiostationen gespielt wird und der dir halt so ein Grundrauschen in der Einkommensklasse abgibt irgendwie.
Ja, vielleicht kommt er dann ja jetzt noch.
Nee, glaube ich nicht. Dazu kommt natürlich, dass...
Vielleicht machen die jetzt noch ihr Black Album, wer weiß.
Man weiß es nicht, aber es war ja früher nun mal auch so, dass zum Beispiel sich Metallica-Alben zum Beispiel unheimlich lange noch, auch die jungen Alben, ziemlich gut verkauft haben. Oder bei den Rolling Stones der Beck-Katalog halt immer unheimlich gut als Tonträger halt verkauft hat. Heutzutage, im Zeitalter von Streaming, sind die Tanzeben da anders. Wir wissen alle, die Ausschüttungen bei Spotify sind deutlich geringer als bei physischen Tonträgern. Und wenn man sowas alles zusammennimmt, dann gibt das vielleicht einen Hinweis in die Erklärung. Plus, und da gehen wir jetzt so ein bisschen in den Bereich rüber, wo es ein bisschen, sag ich mal, vielleicht realistisch emotional wird. In dem Pressestatement sind so Sätze gefallen wie, also Tom Araya meinte so, ja, man hätte das auch schon vermisst, vor den Leuten zu spielen und ne, mit denen. Und Kerry King hat so in die gleiche Kerbe geschlagen. Und ich glaube einfach, da steckt ein Stück weit Wahrheit zumindest dahin drin, wenn du 40 Jahre das als deinen Job gemacht hast und auf einmal nicht mehr, oder 35 oder what the fuck ever, wie lange, und du das dann 5 Jahre nicht mehr machst, ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass dir dann was fehlt, nämlich genau dieses Ding. Das können du und ich, glaube ich, unheimlich schlecht beurteilen. Was gibt's dir jeden Abend vor so einer Masse Bekloppten wie mir zu stehen, die dich abfeiern und deine Band irgendwie lieben? Ich kann mir vorstellen, dass das auch irgendwo mit eine Rolle gespielt hat. Ne? Und wenn man auch mal ganz ehrlich ist, nochmal, ja, so, wenn du halt einen gewissen Lifestyle gewohnt bist oder gewohnt warst aus deiner aktiven Zeit, ne, ist es vielleicht schwierig, den im Rahmen der Rockrente aufrechtzuerhalten.
Ja, aber wenn du halbwegs schlau bist, dann hast du dir, bevor du in die Rockrente gegangen bist, mal Gedanken darüber gemacht, wie viel Rockrente du denn eigentlich beziehen wirst, ne? Oder wie weit du damit kommst. Das ist ja klar. Also
ja, aber vielleicht haben sich ja Dinge auch mal verändert, Inflation oder irgendwie, weißt du.
Inflation, und, ja.
Ja,
ist ein Thema.
Nein, aber ich weiß nicht, kann man je genügend Geld haben? Ich kann die Frage für mich nicht ehrlich beantworten. Ne? So.
Du weißt, wie heißt das nochmal bei KIZ? Die haben noch hier diesen wunderschönen Song Geld. Zu sagen, Geld ist nicht alles, das ist Geld.
Ja, nein, es ist halt wirklich so. Und nochmal, es kann von mir keiner irgendwie eine distanzierte Betrachtung zu dem Thema erwarten.
Zu welchem Thema überhaupt?
Also, ja, ne? Ich habe ja zu allem eine Meinung.
Dich nicht fragen.
Ja, eben.
Ja, ich meine, deswegen machen wir den Podcast hier.
Ja, ich habe auf jeden Fall Bock da drauf. Ich freue mich da ziemlich drauf. Und witzigerweise einer, der mit dem ich auch darüber gesprochen habe, war unser guter Freund Jean der Tambour von Saltatio Mortis. Der hatte mich kurz angeschrieben, so, ey, ich glaub's ja gar nicht, ne? Und so weiter und so fort. Und dann haben wir kurz ausgetauscht und da habe ich ihm sinngemäß geschrieben, jenseits von Slayer ist so ein sich auflösen und dann reüssieren ja eigentlich immer ein ganz guter Business-Move. Weil wenn du es richtig anstellst, steigen deine Gagen danach um einiges, um es mal so zu sagen.
Und jetzt überlegt er auch,
ob es eine kleine Pause ist. Ich sollte mal mit meinen Bandkollegen sprechen. Ha, 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 ha. Ne?
Ja, wir haben sowieso noch eine Rechnung mit ihm offen. Da müssen wir nochmal mit ihm sprechen.
Genau. So, und um das Thema abzuschließen, und dann geht es auch direkt los nach Indien. Ein sehr, sehr, sehr schönes Statement dazu kam von unserem Kumpel Völle, der nämlich heute sich zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, es ist ihm völlig egal, ob sie es machen oder nicht und wie man dazu steht. Wer hingehen will, soll sich angucken, wer nicht, bitte nicht. Er gibt aber auch gleichzeitig zu, dass ohne dieses ganze Reunion-Ding er eines seiner schönsten musikalischen Erlebnisse, ich glaube, es war eine Deep Purple Reunion, nie erlebt hätte. So, und ja. Wenn man es aus der Warte betrachtet, ne, und das habe ich ja auch schon mitgekriegt, die Purple damals, Perfect Strangers, haben auch alle gesagt, was soll das? Ne, wieso findet die Band wieder zusammen? Das will doch keiner mehr hören. Ne? Und wie wir alle wissen, kamen danach ja noch ein paar ziemlich brauchbare Alben und siehe da, die Band ist bis heute unterwegs. Natürlich in veränderter Form, vom Alter dezimiert und von jemandem, der Burgen und Mittelalter mittlerweile besser findet als Hardrock. Sei es drum. Fand ich ein sehr, sehr, sehr schönes Statement von Völle und danke dafür. So.
Ja, vielen Dank, ey. Danke geht raus. Was soll ich sagen? Also meine...
Dir ist es total egal. Dich lässt es kalt.
Ich wollte nur sagen, Nevermore und Type O Negative werden sich nicht mehr wieder vereinigen können. Da sind irgendwie die Sänger tot. Was willst du machen? Ich hoffe immer noch darauf, dass ich irgendwann mal Faith No More sehen darf. Und an der Stelle kann ich nochmal den Nationalslogan von Indien heranziehen, nämlich in Indien ist alles möglich.
Okay, wunderbar. So, schöner Übergang.
Nicht wahr? Ich habe mich getroffen am Sonntag vor 2 Wochen, nee, warte mal, wenn ihr das hört, vor 3 Wochen, mit Tim Tapete und Marc Möwe, meinen lieben oder unseren lieben Ex-Arbeitskollegen aus dem ICS-Kosmos. Leider nicht mehr dabei bei der Bande, aber nichtsdestotrotz immer noch wundervolle Menschen.
Stabile Dudes.
Stabile Dudes, ja, auf jeden Fall. Wir haben uns in Hamburg am Flughafen getroffen und sind lecker geflogen über Istanbul nach Delhi. Das war unsere erste Station und wir steigen aus dem Flieger und stellen fest, aha, das ist also Smog. Das ist wirklich irre. Ich habe Smog noch nie so in echt erlebt, so, aber das stellt euch mal, ich meine, man kennt das ja so aus Deutschland, wenn man so in die Ferne schaut, dann verschwinden Objekte langsam im Bleu, im sogenannten Bleu. Wenn du eine Baumreihe siehst, die einen Kilometer von dir entfernt ist, dann sieht die nicht mehr braun und grün aus, so wie wenn du direkt davor stehst, sondern die verschwindet, die wird so ein bisschen bläulich, was an der Luft liegt, die auf diesem Kilometer zwischen dir und den Bäumen sich befindet.
Ja, es spricht für Sie Dr. Lear.
Ja, und umso feuchter die Luft ist, oder umso dreckiger sie auch ist, desto schlimmer wird's.
Also dann wird es nicht mehr Bleu, sondern Grö.
Genau. Das ist der Grö oder der Dilb, wie man im deutschen Gilb. Der Gilb war es ja im deutschen Werbefernsehen. Ja.
Also mit der Goldkante.
Ganz recht, genau. So. Und das verschwindet, dieser Dunst, der ist, also du guckst dir ein Objekt an, das irgendwie noch keine 100 Meter von dir entfernt ist und denkst dir, irgendwie sieht es so aus, als wenn es weiter weg ist. Was daran liegt, dass es halt schon irgendwie so im Dunst minimal verschwindet sozusagen oder nicht mehr so gut erkennbar ist. Ne, da war so ein Turm, der vor ein paar hundert Jahren gebaut wurde von einem Mogul, der einen Hindu-Tempel platt gemacht hat und teils platt gemacht hat und dann eine Moschee drüber gebaut hat. Und die Hindus hatten dann auch in dieser Tempelanlage eine Metallsäule irgendwie ganz kunstvoll aufgestellt und die ist irgendwie, weiß ich nicht, 3 Meter hoch gewesen oder was. Und die Muslime haben gesagt, so pass auf, das können wir alles viel geiler, wir bauen jetzt ein Ding, das ist 10-mal so hoch und haben dann so einen fetten Turm einfach in die flache Ebene gebaut. Könnte die Vorlage sein zum Ortank aus dem Herrn der Ringe. Ihr wisst, der Turm, der in Isengard steht, daran erinnert es total. So, das Ding ist irgendwie 74 Meter hoch oder 72 Meter, was weiß ich. Und du guckst da hoch und denkst dir, Moment mal, warum ist denn das da schon so diesig? Und dann denkst, der Smog, na klar. Und dann fliegt ein Flugzeug drüber, weil das Ding genau in der Einflugschneise vom Delhi-Flughafen steht. Und der Himmel ist klar, also so klar, wie es denn nun mal geht, ne? Die Sonne scheint. Und du merkst, das Flugzeug, das wirft einen Schatten in die Luft. Aber wie kann das sein? Du kannst ja eigentlich nur da einen Schatten hinwerfen, wo auch irgendwas ist. So wie, weißt du, du machst ja auch zum Beispiel Nebel auf eine Bühne, damit das Licht sich im Nebel fängt. Und wenn da kein Nebel ist, dann fängt sich das Licht auch nirgendwo und du siehst es halt nicht. Ne? So. Und dann stellst du fest, oh wow, dass der Schatten vom Flugzeug, das Flugzeug wirft einen Schatten in den Smog. Muss man gesehen haben. Also es ist wirklich total irre. So, das ist also allgegenwärtig da. Das nur mal so, um so ein bisschen so das Setting zu beschreiben. Alles wahnsinnig, sehr viele Menschen, sehr voll und miep, 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 alle sind nur am Hupen, weil Straßenverkehrsordnung ist da so eine Sache, kennt man nicht so richtig. Also mal ganz abgesehen von diesem total kranken Linksverkehr, hält sich da keiner an irgendwelche Regeln. Und deswegen immer, wenn einer den anderen überholt oder nahe kommt, dann wird gehupt. Nicht, weil man sich ärgert oder sauer ist, sondern weil man einfach nur dem anderen sagen will, ey, pass auf, ich komm. Ne?
Also es ist ein freundliches Hupen sozusagen.
Ja, und das ist einfach unglaublich. Es sind so viele Menschen, es ist so viel Verkehr, es ist so viel los und die Leute sind alle tiefenentspannt. Das ist das Geile so. Es sind alle freundlich und tiefenentspannt. Wirklich Wahnsinn. Also wir sind auch vorgewarnt worden, so, wenn ihr da ankommt, ihr kriegt das mal voll den Overkill. So, da sind so viele Menschen, so viele Farben, das ist von allem so viel. Die quatschen nicht alle voll und so weiter. Bei uns war das alles gar nicht so schlimm, weil wir gut vorbereitet waren. Wir hatten nämlich einen Fahrer unten und so einen Guide, der uns dann dadurch die Sehenswürdigkeiten und so weiter und die Stadt überhaupt geführt hat. Und von daher mussten wir uns da um weniger kümmern als andere Menschen und sind auch nicht so viel angequatscht worden. Und dann haben wir uns direkt, wir haben irgendwie Verspätung gehabt, 4 Stunden zu spät angekommen, deswegen nicht erst ins Hotel noch eine Runde ausruhen, sondern wir sind direkt ins Getümmel, war mega geil. Haben direkt am ersten Tag schon richtig geile Sachen gesehen, was weiß ich, hier Gewürzmarkt.
Wie viel Zeitverschiebung ist da eigentlich?
4,5 Stunden vor uns sind die.
Okay.
Und nach dem ganzen Sightseeing am ersten Tag haben wir uns direkt mit Bloodywood getroffen. Die haben eine total schöne Location rausgesucht, irgendwie so ein Restaurant mit einem offenen Innenhof, so Open Air und lecker Essen, lecker Getränke. Also wirklich kulinarisch der absolute Overkill. Also von allem eigentlich, also wir haben immer einen bunten Tisch mit Starters bestellt, mit Vorspeisen. Und also es war alles wahnsinnig lecker und immer alles geteilt, damit man von allem was probieren konnte. Und Bloodywood haben uns dann Sachen empfohlen. Es war jetzt nicht die ganze Band, sondern die Kernband. Also Karan, der Gitarrist, Jayant, der Sänger. Und Raul, der Rapper. Oder nee, Rapper ist falsch, ne? Oder ja, er rappt auch. Sprechgesang, Shouts, weiß der Geier was. Die drei mit den drei.
Der andere Sänger.
Der andere Sänger, genau. Das Model, so will ich ihn mal nennen. Und also den ganzen Tisch vollgeordert und dann, also das war alles wahnsinnig lecker. Und dann, als wir fertig waren, fragte er so, und jetzt, was wollen wir als Hauptgericht essen? Und da hat er uns halt schon vollkommen ausgenockt gehabt. Also wir waren schon total satt. Naja. Und dann haben wir natürlich über alte Geschichten gesprochen. Die Band hat ja ihren ersten Auslands-Gig auf dem Don gespielt, war, glaube ich, der zweite oder dritte Live-Gig überhaupt der Band. Und das fand ich total, fast schon ein bisschen rührend. Jayant meinte dann, dass einer seiner Träume ja wäre, das Dong mal zu headline. Nachdem das so die erste Show im Ausland war, dann so das Festival dann irgendwann mal zu headline. Und das ist auch, also das wünsche ich der Band total, dass die einen Status erreicht, der es auch tatsächlich dann uns möglich machen würde, die Band als Headliner zu setzen. Fände ich wahnsinnig geil. Und die Band hat umso mehr Bock, oder er zumindest hat umso mehr Bock, seitdem er gesehen hat, dass das Festival nicht mehr im Zelt stattfindet, sondern Open Air mit einer etwas größeren Kapazität und einfach ein bisschen geiler daherkommt. Das könnte sehr fett werden. Und die Band arbeitet ja am neuen Album. Man kann auf Instagram und ich weiß nicht wo sonst noch schon erste Snippets hören. Hört sich sehr vielversprechend an. Geht auch so in die Ecke, die ich tatsächlich auch gerade sehr interessant finde, wenn Metal-Bands hingehen und sich aus dem Elektronikbereich auch ein bisschen bedienen. Also ist jetzt nicht besonders lang, das Snippet, was man auf Instagram sehen kann, aber da, das ist natürlich wieder Metal und natürlich wieder, oder glücklicherweise auch immer noch indische Folklore, aber man bedient sich eben auch im Elektrobereich, finde ich sehr schön. Ja, sehr vielversprechend. In dieser Saison wird es nichts werden, so viel kann ich verraten, aber 2025 könnte spannend werden. Ja, ja, ja.
Ja, ja, ja. So, und jetzt, da waren jetzt ja, du warst in Delhi und du hast gegessen. Das sind ja eigentlich zwei Dinge, die, aus denen man sich gut und gerne ein Delhi-Belly konstruieren kann.
Ja, nicht so schnell.
Ah, so.
Ich hatte ja noch ein paar Tage hatte ich ja noch Spaß mit der indischen Küche.
Ah, okay.
Wir sind dann, also wir waren zwei Tage in Delhi, am ersten Abend, wie gesagt, Bloodywood getroffen, am zweiten Tag weiter Sightseeing gemacht und dann sind wir am dritten Tag nach Agra gefahren. Und Agra ist der Ort, wo das Taj Mahal steht. Und wir sind aber auf dem Weg nach Agra, sind wir nochmal, sind wir in Noida kurz angehalten, das liegt so halb auf dem Weg und da lebt Karan. Und der hatte uns nämlich am ersten Abend von seinem Lieblingsessen vorgeschwärmt und weil Tim und Marc und ich, also unsere WhatsApp-Gruppe, die hieß erst Bangalore Bambule und dann wurde die aber schnell umbenannt in die Bangalore Belly Boys, weil, also wir haben halt einfach gefressen wie die Scheunendrescher und ich sage jetzt nicht wer, aber einer von uns ist dann auch dann darauf angesprochen worden, dass man auf Fotos ja jetzt irgendwie ein bisschen mehr chubby aussieht als vorher.
Und Grüße gehen nach Flensburg.
Die wollten, also nachdem Karan uns dann von seinem Lieblingsessen vorgeschwärmt hat, wollten die beiden unbedingt dann bei ihm Halt machen und in seiner Lieblingsimbissbude essen. Und da habe ich natürlich nicht nur gesagt, ich habe den Abend wahnsinnig genossen mit Bloodywood, weil ich mag die Typen einfach unheimlich gerne. Das war schon auf dem Dong 2019 war es schon so geil, weil es kommt selten genug vor, dass eine Band mal mehr als einen Tag bleibt. Die waren drei Tage lang da und wir hatten einfach eine richtig gute Zeit miteinander, haben uns prima verstanden und ich bin von der Band einfach total beeindruckt. Ich finde die nicht nur wahnsinnig sympathisch, sondern Karan ist auch ein total fokussierter Typ. So, der geht mit einer großen Ernsthaftigkeit an die Sache ran. Und ja, das macht einfach riesen Spaß, mit denen Zeit zu verbringen. Und deswegen habe ich natürlich gesagt, na klar, los, komm, wir fahren doch nochmal hin und probieren deren Lieblingsimbiss aus. Und da gab es dann, wie heißt der Kram? Also wer es mal ausprobieren will und in Deutschland einen Inder findet, der sowas anbietet, das nennt sich Chole Bahature. Wir können das ja mal in die Shownotes schreiben. Also Tim und Marc, die haben das total abgefeiert. Die werden da fast reingetaucht in den Teller, in den Pappteller. Nee, war gar kein Pappteller, ist egal. Also die haben da, ich fand es auch okay, aber die beiden hat es total geflasht. Naja, dann sind wir weiter nach Agra, wo das Taj Mahal steht, haben da noch Führung gemacht. Und dann habe ich, oh, da habe ich an dem Abend habe ich lecker gegessen. Mein Gott, vielleicht hat mich das so gekillt. Wer weiß, wer weiß. Naja, und dann am nächsten Tag, also am nächsten Morgen sind wir ganz früh zum, nee, wir wollten am nächsten Morgen ganz früh zum Taj Mahal, weil man uns gesagt hat, so, ey, morgens ist die geilste Stimmung da und am wenigsten los. Und dann haben wir aber am ersten Tag in Agra schon erfahren, dass irgendwie gerade drei ganz besondere Tage sind, die nur halt einmal im Jahr sind.
Die tollen Tage.
Genau.
Karneval in Indien.
Jawohl. Und haben sich alle ihre Lederhosen angezogen und haben sich als Bayern verkleidet. Nein.
Das sollte jetzt echt nicht also respektlos rüberkommen, war jetzt einfach nur sorry.
Nee, da kommst du jetzt nicht wieder raus.
Nee, weiß ich.
Aber an diesen drei Tagen muss man keinen Eintritt für das Taj Mahal zahlen.
Ah.
Und da haben wir dann natürlich direkt gesagt, okay, komm, dann gehen wir jetzt heute Abend schon hin. Wir hatten abends nichts Besseres vor. Und dann sind wir halt bei Sonnenuntergang hin, haben den ganzen Bums bei Sonnenuntergang gesehen. Und das ist ein Wahnsinns... Also das ist der Realität gewordene Kitsch. Das, also ich meine, jeder kennt es von Fotos. Aber es sieht halt in echt noch ein Stück beeindruckender natürlich aus.
Mit Smog oder... Also jetzt wirklich ernst gemeint. Die Smog-Situation da war dann besser als in Delhi oder...
Ja, also es ist jetzt nicht so, auch in Delhi war der Smog jetzt nicht so, dass man nichts gesehen hätte. Ne? Das sieht halt alles so eine Idee anders aus. Ich kann da nochmal, ich gucke mal, ob ich vielleicht noch das eine oder andere Video oder Foto poste auf Instagram, dann könnt ihr das vielleicht mal sehen. Dieses Video mit dem Flugzeug, das da, also wie das Flugzeug einen Schatten in den Smog wirft, das habe ich auf Video. Das Video habe ich auf Video, das könnte ich ja mal
posten. Zum Glück, stell dir vor, du hättest noch ein Foto davon, von dem Video, das wäre...
So, und dann, wie gesagt, das also ein Wahnsinnstrümmer. Das ist einfach unalt. Es ist fast zu 100% symmetrisch. Also, das Eingangsportal, das ist schon riesig von diesem Gerät. Ne? Und wer es nicht weiß, das Ganze ist ja ein Mausoleum. Ein Mogul namens Shah Jahan hat das gebaut für seine Lieblingsfrau Mumtaz Mahal, die bei der Geburt des 14. gemeinsamen Kindes gestorben ist. Und seine Trauer war so groß, dass er halt dieses Ding aus weißem Marmor gebaut hat. Und es ist halt, von den Proportionen sieht es total geil aus. Es ist weißer Marmor, der noch so ein bisschen am Funkeln ist, wenn du genau hinguckst und so. Und dann ist links vom Taj Mahal, wenn du reinkommst, links davon ist noch eine große Moschee errichtet. Die sieht man auf Fotos meistens gar nicht. Und damit das doch alles schön symmetrisch ist, ist rechts einfach diese Moschee nochmal gebaut worden. Aber die ist nie als Moschee genutzt worden, sondern einfach nur der Symmetrie halber nochmal gebaut worden. So, und an diesen drei tollen Tagen war es halt so, dass man nicht nur keinen Eintritt zahlen musste, sondern man konnte tatsächlich die tatsächliche Grabkammer betreten. Die kann man sonst im Rest des Jahres nicht betreten. Mhm. Und da ist die einzige Asymmetrie drin, denn eigentlich wollte der Shah Jahan ein zweites Taj Mahal bauen. Auf der anderen Seite des Flusses, an dem das tatsächliche Taj Mahal steht. Und er hat das erste Taj Mahal in Weiß gebaut, um den Frieden zu symbolisieren, den seine Lieblingsfrau da hoffentlich gefunden hat im Jenseits.
Ja.
Und er wollte auf der anderen Seite des Flusses für sich selbst ein zweites Taj Mahal aus schwarzem Marmor bauen, also quasi ein Black Metal Taj Mahal.
Wow.
Und schwarz eben, um seine Trauer um die Mumtaz Mahal zu symbolisieren.
Mhm.
So, dazu ist es aber nie gekommen, weil er Knatsch mit seinem jüngsten Sohn bekommen hat. Der hat ihn verknastet, was weiß ich. Und dann ist er, am Ende ist er dann bei seiner Frau Mumtaz im Taj Mahal beigesetzt worden. Hi Eddie. Und das ist halt das einzige Asymmetrische an Taj Mahal. Das ist, also eigentlich ist ihr Sarkophag mittig in der Grabkammer aufgebahrt und wäre auch das einzige Objekt darin, aber links von ihr liegt nun jetzt auch der Shah Jahan in seinem Sock-Dings da. Und dann sind wir am selben Tag noch, also wir sind am nächsten Morgen, wir sind abends hin, haben gepennt, am nächsten Morgen nochmal hin, um das Taj Mahal nochmal gratis bei Sonnenaufgang sehen zu können. Auch sehr schön. Wir fanden es aber bei Sonnenuntergang noch ein bisschen geiler. Und dann sind wir nach Bangalore geflogen, um das Bangalore Open Air zu besuchen. So, und da habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt hier vielleicht nicht so ganz so. Da fing das dann an mit dem Delhi Belly. So nennt man es eben, wenn man sich in Indien was einfängt, was irgendwie die Verdauung mehr beschäftigt, als es eigentlich sein sollte.
Ja.
Naja. Sind dann da irgendwie am Abend angekommen in Bangalore, am Vorabend vor dem Festival. Der liebe Salman, der uns eingeladen hatte, Arbeitskollege aus Indien, der jetzt aber in Wacken lebt, hat uns eingeladen, zum Festival zu kommen, hat uns da ins Hotel eingebucht und für eine wundervolle Zeit gesorgt und überhaupt uns dazu inspiriert, diesen Trip überhaupt zu machen.
Ja.
Und dann sind wir nachts, wir haben ihn dann abends noch getroffen, nachdem er an dem Abend schon das indische Finale vom Metal Battle ausgerichtet hatte, wobei es nicht nur das indische Finale ist, sondern ich glaube auch Bangladesch und Sri Lanka
nehmen. Indischer Subkontinent heißt das, da, glaube ich, dann.
Genau. Ne? Ja. Genau. Pakistan ist nicht dabei, da ist ja Knatsch so, ist nicht so einfach mit Visum und so weiter, aber Bangladesch und Sri Lanka sind am Start außerdem. Sondern hat er den da abgefeiert, den Metal Battle, hat uns dann im Hotel getroffen, dann sind wir mit ihm noch zur Location hingefahren und haben uns das im Dunkeln mal angeguckt und da war noch, hat mich sehr ans Dong erinnert, da war noch, mitten in der Nacht war da noch riesen Tohuwabohu und aufgebaut und da war noch viel zu tun. War auch eine neue Location, er hat zum ersten Mal, ich weiß nicht, ob er schon mal die Location gewechselt hat, aber diesmal hat er es wieder gemacht oder hat zum ersten Mal, was weiß ich. Das ist natürlich immer mit gewissen Schwierigkeiten verbunden, auf einer neuen Location zu veranstalten. Und dann sind wir am nächsten Tag schon sehr früh hin, um ihm bei Bedarf noch behilflich sein zu können. War dann aber gar nicht nötig, seine Crew hat das alles ganz wunderbar alleine hingekriegt.
Ja.
Und dann ging das irgendwann los mit, er hatte pro Tag 6 Bands.
Mhm.
Er hat immer mit 3 indischen Bands begonnen und die waren auch gar nicht so schlecht. Also die waren ziemlich gut sogar, muss man sagen. Die erste Band hat direkt total gerockt, hat mich so ein bisschen erinnert an, ich habe jetzt den Namen gerade nicht auf der Pfanne, aber kann man auf dem Bangalore Open Air .de nachgucken. Nee, natürlich nicht .de, aber was auch immer das für ein Länderkürzel am Ende ist. Und dann, dritte Band waren Kryptos. Die Jungs haben ja auch schon auf dem Dong gespielt. Da habe ich dann auch die wundervolle Gelegenheit gehabt, Nolan und Rohit mal wieder zu treffen. Auch wahnsinnig nette Leute. Findet auch Eddie übrigens.
Ja.
Und
Red weiter, ich höre dich.
Das Schöne ist einfach, gemerkt zu haben, dass, also wir haben uns alle drei angeguckt, Tim, Marc und ich, und wir haben uns so gefühlt, als wenn wir gar nicht in Indien wären, so, weil, also es war einfach alles wie zu Hause, wenn man so will, ne? Also natürlich die Umgebung ist eine ganz andere, aber so das Mindset von den Leuten, die wir da getroffen haben, also über Bloodywood, über Kryptos bis hin zu den Fans, die da auf dem Bangalore Open Air unterwegs waren.
Ja, das war ein Festival, ne?
Ja, aber es war jetzt auch nicht irgendwie ein anderes Festival, sondern das Festival, das war halt ein Metal Festival, wie man es eigentlich kennt, nur in einem anderen Setting, wenn man so will, ne?
Ja.
Und erste ausländische Band, mein persönliches Highlight vom Festival, Angkor. Wir hatten ja schon in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, wie sehr ich diese Band abfeiere. Aus Spanien mit britischer Sängerin, griechischer Schlagzeugerin, Metalcore, die sich auch bei elektronischer Musik bedienen und weiß ich nicht, von einem Sugar-Riff hin zum nächsten Radio-Refrain ballern.
Ja.
Und da war ich zuerst enttäuscht. Die haben angefangen zu spielen und haben ihre älteren Songs gespielt, die mich nun mal einfach nicht so packen. Und ja, dann haben sie gegen Ende die neueren Songs gespielt. Und dann hat Eleni, die Drummerin, auch noch ein schönes Drum-Solo gespielt. Und Drum-Solos gehen mir, obwohl ich ja selbst auch schlagzeugaffin bin, meistens ein bisschen auf den Keks. Aber sie hat echt ein richtig gutes Schlagzeug-Solo gespielt, was mir auch sehr gefallen hat. Und dann kam am Ende, also ne, die neuen Songs waren schon mal viel besser, haben mir wieder viel besser gefallen als der alte Kram. Dann kam dieses Schlagzeug-Solo und dann haben sie direkt mit dem Schlagzeug-Solo anknüpfend Prisoner gespielt, diesen Übersong, den ich schon in einer der letzten Folgen abgefeiert habe. Und es war einfach unfassbar geil live. Es war richtig geil, Tom.
Ja, schön. Da wird dann doch nochmal emotional.
Ja, also wirklich, war klasse, war mega geil, also war richtig gut. Hab dann auch noch die Gelegenheit genutzt, mit der Band zu sprechen und insbesondere Eleni die Hand zu schütteln und ihr zu sagen, was sie für eine geile Schlagzeugerin ist. Und
das
war richtig schön, ja. Ja. Also ich hatte dann, das waren dann die schönen Momente, wo ich gerade mal nicht ans Klo denken musste.
Ja.
Und dann am Ende haben deine Kollegen gespielt, Creator. Ja. War ein Headliner, also Decapitated haben noch gespielt, die polnischen Krachmacher, und dann waren Creator das große Finale am ersten Tag und haben geliefert, so wie man es erwarten durfte. Ich habe die Show nicht ganz gesehen, muss ich gestehen, weil ich war dann irgendwann, ich habe Richtung Hoteltoilette geschielt.
Ja.
Und dann sind wir ins Hotel gefahren, und hatten aber da richtig einen richtig schönen Tag. Also vor allen Dingen Tim und Marc, die dann dem Alkohol gefrönt haben. Ich habe mir das dann leider verkniffen. Aber war ein schönes ist ein schönes Festival. Er hat dann auch, war ein ziemlich staubiger Untergrund und er hat dann grünen Teppich verlegt, um damit er nicht so staubt. Und das hatte dann natürlich so ein bisschen so, ja.
Kunstrasenatmo.
Ja, so ein bisschen hat er an den Golfplatz erinnert vielleicht auch. Ja. Aber nee, war richtig gut. War ein richtig schöner erster Tag. Und dann ja. Dann hatte ich halt das Problem, dass es am nächsten Tag nicht besser wurde mit dem Dally Belly. Ich habe dann auch noch, also ich habe echt flach gelegen und bin dann im Hotel geblieben und die anderen sind dann noch hin und haben einen wundervollen zweiten Tag gehabt. War dann auch sehr witzig, dann abends noch mit denen zu sprechen. Die meinten dann so, ja, pass auf, ey, wir rufen dich an, wenn wir zurückkommen, vielleicht können wir dir noch irgendwas mitbringen. Dann hatte ich...
Ruft Salman schon an?
Ja, der Salman sitzt auf heißen Kohlen.
Ja.
Warte, ich muss den kurz beruhigen.
Weil das wird der Trick an der Folge. Wir schalten jetzt nämlich, versuchen jetzt nämlich gleich live mit Salman quasi diese Indian Experience zum Ende zu bringen.
Genau, so. Eddie, es reicht, geh auf deinen Platz. Geh auf deinen, um es mit Klaus Kinskis Worten zu sagen, geh auf deinen, nee, warte mal. Wir werden dich auf den Platz verweisen, auf den du hingehörst. Nee, hinverweisen, wo du... Egal.
Ja.
Und dann sind wir am nächsten Tag... Also die waren... Es war sehr lustig. Wir haben uns dann abends noch getroffen und die hatten echt Oberkante, Unterlippe, war mega geil. Die sind dann auch tatsächlich noch... Die haben an dem Tag auch die Gelegenheit gehabt, Tuk-Tuk zu fahren. Also diese drei motorisierten Dreiräder. Habe ich noch Videos von gesehen. Ein Riesenspaß muss das geben.
Und dann seid ihr nochmal rüber nach...
Wir sind dann am nächsten Tag nach Goa geflogen und zwar mit allem Mann, nicht nur Tim, Marc und ich, sondern auch noch Salman selbst. Da war ich sehr beeindruckt, dass er am Tag nach dem Festival direkt schon abreisen konnte. Und ein Kumpel von ihm namens Vin, also eigentlich heißt er Vinod, aber wir haben ihn dann nur Vin Diesel genannt oder so. Und außerdem war Max mit dabei, der Manager von Angkor.
Ah, okay.
Und dann waren wir ein richtig geiles Sixpack und hatten noch eine schöne Zeit in Goa. Also magentechnisch hat das alles ein bisschen länger gedauert, habe ich ja schon gesagt. Nichtsdestotrotz war das eine gute Zeit und halt auch wahnsinnig witzig, ne?
Schön, freut mich, dass trotz der Dally Belly Geschichte, dass du offenbar einen tollen Urlaub hattest. Und wie ich ja vorhin schon sagte, die Eindrücke sind natürlich unbezahlbar, die du aus so einer Reise mitnimmst. Ne? Ja, Taj Mahal zu sehen oder so, ist ja...
Also auch so viel verrückte Sachen einfach, ne? Dass die da, also da, der Straßenverkehr ist der absolute Wahnsinn. Alle sind nur am Hupen und hinten auf den, in Mumbai waren wir dann auch noch einen Tag lang und hinten auf den Tuk-Tuk steht hinten drauf, Horn not okay, please. So nach dem Motto, ey, bitte nicht hupen, ne? Aber alle sind halt die ganze Zeit am Hupen. Dann haben wir von unserem Reiseführer haben wir angeboten bekommen, eSIMs eingerichtet zu bekommen, wo wir jeden Tag irgendwie 1,5 GB Datenflatrate drauf hätten und wir so, na klar, also es war halt viel günstiger als die alternativen Angebote, die wir da hatten. Und da ging das los. Das war nicht mal so, dass man da so eben irgendwie eine App runtergeladen hat und das dann installiert war, sondern da sind dann zwei Kumpels von ihm aufgetaucht, die dann da ewig lange an unseren Handys rumgewühlt haben, die dann noch irgendwie uns indische Telefonnummern eingerichtet hatten, die für irgendwelche Dinge noch unsere Reisepässe brauchten und Fotos von uns gemacht haben. Im Dunkeln vor irgendwelchen Geschirrtüchern, die uns hinter den Kopf gehalten haben, damit wir einen weißen Hintergrund haben.
Alter.
Und dann ist am nächsten Tag Tims Vater angerufen worden aus Indien.
Alter, das...
Die haben ihn, glaube ich, nach dem Namen von seinem Vater gefragt und am nächsten Tag hat er einen Anruf gekriegt. Und dann schrieb mir mein Vater schrieb mir dann auch einen Tag später so, ey Stefan, Entschuldigung, ich konnte vorher nicht rangehen. Und ich so, wieso? Ich habe dich doch gar nicht angerufen. Und dann er so, ja, ich bin hier von einer indischen Nummer angerufen worden. Guck mal. Und ich so, ja, stimmt, das ist eine indische Vorwahl. Keine Ahnung, was da los war. Aber es war
ungefähr genauso doof wie ich bei meinem innerhalb der ersten 5 Minuten auf dem Times Square in New York mir direkt von irgendeinem Typen eine CD für 30 Euro aufquatschen zu lassen. Und
ja, apropos aufquatschen, dann sind wir von auf der Führung in Delhi sind wir noch zum Teppichhändler geführt worden. So nach dem Motto, vielleicht wollte er einen Teppich kaufen.
Alter, Mann. Der Klassiker des Pauschalurlaubs.
Richtig gut. Und da haben wir dann gelernt, dass man Teppiche da ganz einfach kaufen und zu sich nach Hause schicken lassen kann, zum Nullkostentarif. Ne? Dass der Teppich dann kommt und du musst aber keinen extra Versand mehr zahlen. Natürlich haben wir keinen Teppich gekauft, aber Tim hat dann irgendwann am selben Tag noch gerafft, dass Royal Enfield ja eine indische Motorradmarke ist. Also Er kannte die Motorradmarke, er wusste aber nicht, dass es eine indische Marke ist. Und er fand die Dinger total geil und hat dann gecheckt, ach, die sind aus Indien? Oh, wie viel kosten die denn hier? Und dann hat er gemerkt, dass ein Bike, das in Deutschland 10.000 Euro kostet, dass man dafür das für 2.000 Euro kriegt. Ja. Und dann so, ah, wo ist denn der Haken? Ja, wahrscheinlich die Versand, also die Transportgebühren.
Zoll.
Ja, da geht ja nach Kilogramm und dann Zoll und keine Ahnung. Sag ich, naja, wir können das Ding ja einfach in einen Teppich einwickeln.
Ja, natürlich. Und lass mich raten, Herr Tapete kriegt demnächst eine Textillieferung. Also
ich glaube, ihn hat das Thema noch nicht ganz losgelassen.
Nee, natürlich.
Und auch
nicht.
Gut war, es gab da mehrere Gelegenheiten.
Der wird da jetzt mit Salman irgendwie einen Deal machen, Alter. Da kannst du das verspreche ich dir jetzt nackend in der Hand. Da wird Salman jetzt alle Hebel in Bewegung setzen. Und wenn der die Maschine in Einzelteilen von seiner Schwiegermutter rüberschleppen lässt, irgendwie, ne? Und hier zusammen.
Die Gelegenheit mit den Passfotos vorm Geschirrtuch, das war nicht die einzige Gelegenheit, wo wir irgendwie unsere Reisepässe mal aus der Hand gegeben haben. Wenn wir ins Hotel eingecheckt sind und so weiter, natürlich auch immer hier mal Reisepass und Visum und so. Und dann haben wir die Reisepässe aber immer anders zurückbekommen. Ne, dann hat mal Tim, hat meinen gekriegt, ich hab Marx bekommen und dann irgendwann haben wir gemerkt, die können uns nicht auseinanderhalten.
Ja.
Also wir waren da quasi die Attraktion, die Sehenswürdigkeiten. Wenn wir irgendwo aufgelaufen sind, wo viele Inder waren, dann sind wir immer angesprochen worden, oder vielmehr Marc, weil der größte und blondste von uns ist, ob er nicht mal ein Foto machen könnte. Ne? Also das habe ich schon, das kannte ich schon aus dem Jemen, wo ich vor über einem Jahrzehnt war, dass man halt angequatscht wird und die Leute halt auffordern, Fotos mit einem zu machen. Ne? Und also die wollen dann, Fotos für sich zu Hause. So, guck mal, ich hab den Außerirdischen getroffen.
Ja.
Guck mal, Mutti.
Guck mal, wie hell der ist.
Genau. Und da haben wir dann gemerkt, okay, es geht nicht nur uns so mit Südostasiaten oder so.
Ja, umgekehrt auch.
Die vermeintlich alle gleich aussehen, sondern für Südasiaten sehen wir auch alle gleich aus. Interessant.
Ja, warst du mal der Affe im Zoo.
Ja, warum auch nicht? Ne? Nee. Also es war wirklich, aber alle wahnsinnig freundlich. Ne? Also man muss halt auch aufpassen. Man sagt ja immer wieder, dass man auch ganz leicht abgezockt werden kann. Also ich glaube,
Ich bin mal gespannt, was eure Väter noch in den kommenden Wochen und Monaten da mal immer wieder an Anrufen kriegen oder ähnlichem aus Indien.
Wir haben Cocktails getrunken, ey. Die sahen aus wie Brackwasser und haben auch geschmeckt, als wenn einer versehentlich irgendwie mal kurz mit dem Salzstreuer ran wäre und mit dem Weihnachtsgewürz irgendwie. Und da hat sich dann auch, Tim hatte den Kram ausgesucht und dann da hat sich dann das geflügelte Wort des Urlaubs quasi entwickelt. So Daumen hoch und sagen so, ey, das war richtig scheiße. Immer schön mit dem Daumen hoch. Man sieht es jetzt gerade nicht, weil es ja im Podcast.
Vielleicht muss man auch dabei gewesen waren. Sehr schön.
Naja.
Ja, aber vielleicht kam daher auch der Deli Belly, wenn du schon mit Brackwasser anfängst.
Ja, ich weiß nicht, wo ich mir das eingefangen habe, aber wahrscheinlich war es was Leckeres. Naja, und wenn ihr mal nach Indien reist, dann stellt euch drauf ein, alles dauert ein bisschen länger. Ne? Du willst im Hotel auschecken und es kümmern sich zwei Personen darum, dass du da irgendwie noch die Minibar bezahlen darfst und das dauert dann trotzdem 10 Minuten. Oder du willst irgendwie in den Flughafen rein und musst vor jedem Flughafen ist eine Sicherheitskontrolle. Und wenn du dann nicht schon vorher online eingecheckt bist, dann kommst du mal in Erklärungsnot. Das kann alles ein bisschen dauern. Naja, aber wir waren super vorbereitet und mindestens so geil wie der Trip an sich und die Sehenswürdigkeiten waren einfach meine beiden Reisedudes, Tim und Marc. Es war einfach. Ja,
kann ich mir vorstellen.
Also es ist einfach eine riesen Bromance. Wir haben so viel gelacht. Das gibt's überhaupt nicht. Ich weiß noch, wir haben auch über alte ICS-Sachen gesprochen und dann hatte Marc dann noch irgendwie Fotos vom Eurosonic Norderslag, wo er irgendwie mal mit anderen Kollegen war, diese große Musikmesse in Groningen. Ja. Und da hat er dann nochmal geschwärmt von diesen Automaten, weißt du, wo du 24 Stunden um Mitte der Nacht dann da irgendwelche Snacks ziehen kannst.
Ja, mega.
Ne?
Bin ich auch
ultra Fan von. Und dann sitzen wir da so auf dem Festival und er guckt irgendwie in sein Portemonnaie und stellt fest, nur noch 100 Rupien. Noch einmal Eierball. Naja, das war wirklich, also ich werde es so schnell nicht vergessen. Und das war es eigentlich. Das war es im Großen und Ganzen,
ja,
so reiseberichtstechnisch. Deswegen würde ich sagen, lass uns doch mal Salman dazu holen.
Aapke paas paryapt balance nahi hai. Baar baar recharge karne aur low balance ke jhanjhat se bache.
Here he is, the man himself, Salman from Bangalore Open Air. We're switching to English, so everybody
Wir wechseln jetzt, auf Englisch zu Englisch. Ich synchronisiere. I do the simul broadcast. No, I don't.
Okay. Absolutely great. You know this Douglas Adams thing, this babblefish you can put into the ear and then understand every language there is? No, you don't? Well, then you should start reading. We're talking with Salman, the promoter of Bangalore Open Air and promoter of the Metal Battle on the Indian subcontinent. Hello, Salman.
Hallo, wie geht's?
Very good. You're taking German classes right now, right?
Ich spreche ein bisschen Deutsch. So,
sehr gut.
Ja, ich lerne Deutsch. Meine Deutschkurs beginnen started yesterday. Yeah, so, yeah, I mean, I can get some words, but I think, it's going to be a difficult journey to learn this language, but nevertheless, I like challenges, and that's something which I would like to, have a good communication in German.
You should see Stefan try learning Indian. That's
yeah,
almost as complicated. Yeah, you're making progress. Perfect.
So you're actually from Bangalore, right? Where the festival takes place.
I was born in Bangalore in 1988. I lived in Bangalore for about 34 years. And now I live in a small village called Vakan, which has 1,800 people, actually 1,802, because, I just moved in with my wife. So we are the only, Indians in a village over here. Usually back at home, I think there are 1,800 people living on the street which I live in. So mm-hmm. That's, I come from a city of 10 million people.
Yeah, that's the difference. Yeah. Absolutely. So what's it like to organize the festival from abroad?
Well, the good thing is that the crew which has been working on the festival has been working from day one, right? So you can't go wrong with certain things, but of course, event management is about learning every time, and no event is perfect, so I've been blessed to have a decent crew back at home, which has been doing a great job, even though I'm based in Germany.
Cool. But you faced some difficulties with local service partners, right? So that was not your crew, but your partners?
No,
on-site?
Yeah, that was concerning service providers, but definitely not the crew. Can you believe that, we didn't have festival fencing 3 days before? And that was it was an absolute nightmare. The company which had to provide fencing were doing a festival in Goa the previous weekend, and they couldn't leave on time to Bangalore. So, okay. And that was kind of a big bummer for us. Nevertheless, I guess that's when experience comes into play. That's when you're put into your limitations, and that's when we were fortunate to have a group of dedicated bunch of hardworking guys who could probably build fencing of the entire festival through with bamboo and black market overnight a day before the festival.
Yeah, amazing. The efforts were amazing. You just had a little delay, I guess. I had a look on the watch. I guess it was about, if I remember right, 20 minutes or something.
No, we did start on time. There was no delay. We started exactly on time. Yeah.
Okay, then it was just my belly, which.
Yeah.
We already, you got to know, we already talked the trip through India through the past minutes, so. Our listeners already know about my little difficulties on site.
Shit happens.
Shit happens, actually. Literally. Yeah, but then props to your crew. You were pretty nervous beforehand, but everything went all right then.
Yeah, I mean, you're always nervous before the gates open, right? So, and one of the reasons, you know, we are always nervous is because you're doing this as a passion, right? You know, everyone has a regular job. It's a group of friends who are coming together and doing this. So, and that's why there's always that, you know, you're always nervous before the gates open. And I think once the gates open, then all the work you have done for probably 3 to 4 months comes into play.
Yeah. So you're sharing responsibilities with another guy. You have a partner down there. So how do you, what is he doing? What are you doing? What are your tasks? How do you share things?
Well, I basically focus on booking and marketing of the festival. Mm-hmm. And I also take care of all the look and feel of the festival in terms of graphics, in terms of the posters. I also, you know, plan the whole pre-production on the festival site. And my partner back at home is taking care of brand partnership and finances and, you know, legal permissions to do the festival and stuff like that.
I see. Okay. Mm-hmm. So you changed the location, the venue this time. Did you do that before? And was that something which brought difficulties?
Not really. Well, I think we were blessed to have this venue because, you know, the venue which we did the festival last year got a bit greedy. They saw that the festival went well and they said, okay, you know, time to milk these guys. But, you know, I'm a guy who is very tough to deal with when it comes to stuff like this. So I said, you know, look, if they are not interested in doing this festival there, so I don't want to go behind them. And that's when we moved to a venue who are more cooperative, who are more understanding, who wanted to do this event there, you know. And though it was a cricket ground, we never looked like a cricket ground on the day of the festival. So that's...
No, you had green carpet. We already talked about that.
Yeah. Yeah, it looked... Stefan sent me some picture, and my first thought was like, is Salman doing life in golf courses now? Is that...
Yeah.
Well, full metal golfing, or what the fuck is going on?
Yeah, I mean, I didn't want, you know, I wanted people to sit down, have a good time, you know, it's especially because it's really hot. It was hot, and, you know, it's always, and you actually saw that, you know, people sitting down, lying down on the carpet. It's a good experience as well. And then the other thing which I was really worried about was that, you know, the food stalls were a bit close in the infield, and I didn't want all the dust to go into the food and, you know, have a weird experience. So that's the reason. We in fact had to have turf grass at the festival, but, you know, the supplier, you know, ditched us on that as well. Or we would have had artificial turf grass at the festival. So that was the plan. But then he ended up giving us a green color carpet rather.
Yeah, that looked great. Or extraordinary. So how would you describe the Indian and South Asian metal scene, especially to Europeans?
It's different in different countries, right? If you look at South Asia as, or if I would just look at Asia as whole to start with, I think the biggest markets are in Japan. You know, that's where every band tours. Bands have been touring Japan from the 80s. Yeah. If you look at, in terms of, if you're talking numbers, I think Indonesia and Philippines have a much bigger metal scene compared to what India has. You must have seen the Metal Battle Philippines, which happened
yes,
there. And then, you know, that was...
It looks like an old festival.
It's own festival. So, but the thing is that... the spending power and capacity of South Asian fans is generally not as much as, you know, in Europe, simply for the fact that the value of the euro is very powerful. So that's the biggest drawback, you know, when it comes to most of the bands not touring this side of the world, is because that, you know, promoters usually cannot afford bands often in these parts of the world.
Mm-hmm. So how did you do that? How did you get the bands? Did they just come for Bangalore Open Air, or did they have other possibilities to play in that area?
So I've been working quite a lot with partners from different countries like Bangkok, you know, Indonesia and Philippines, and now even with Japan and stuff like that, where we said, okay, look, if a band is going to come, let's say, for example, Creator, right?
Yeah.
It's just way too expensive to get them from home and send them back home.
Exactly.
So why not we offer 6 shows or 7 shows where everyone can probably share costs? And I think that was very fruitful this time, because that's what happened with Creator and, you know, In Flames. They did Japan, then they did China, they did Bangkok, they played India, and then they went to Australia. Mm-hmm. So that was a win-win situation for us and also for the band. And that's how it was fruitful. Now, that's one part of the story. The other part of the story is there are certain bands who like going to exotic countries or countries which they have not played before. Some they would like to look at it as a holiday. For example, Vatten, you know, really, really nice guys, awesome people. What a lovely experience I had with them. You know, they said, okay, we love going to India, so we're going to India, why don't we also go to Goa? So they landed in India, took the next flight to Goa from the airport. They asked me to collect all their baggage and put it in their hotel. They just went with... They were in Goa for 2 days and came back on the day of the show. And they, you know, and for them it was a holiday, you know, so... Mm-hmm.
Like for us, yeah.
So some bands would like doing that, you know, we call it workation, right? Workation, mm-hmm. Yeah, is that the right word? Yeah, vacation and work. So, and then, of course, you know, bands like Burning Witches and Anchor for them. Also, it's an experience to play in places which they've not played before. So usually these bands are more flexible with you know, fees, you know, are more flexible with, you know, playing here. So, yeah, I mean, it's different with each band.
Yeah. How important is the festival for the national and South Asian scene? What would you say?
I think we've come to a point where, you know, we can't step back. You know, and because I know for a fact that people travel in 2 days in a train from the far east of north, you know, of India, to come to this festival, because, you know, it's just like Wacken, right? People from all across the world save money to come to Wacken. I think we've built that with fans in India for Bangalore Open Air, where fans they look forward to the festival. I mean, you must have seen that there were fans from Sri Lanka. You know, I never thought in my life that people from different countries would actually come for it. Mm-hmm. And, you know, there were fans from Dubai, there were fans from Malaysia, there were fans from Singapore. So, and the other thing is that, especially if people coming in from different countries, they come not just for Bangalore Open Air, but to also experience the country.
Yeah.
Right? Because, I mean, for you, for example, right? You Creator, you could probably see in your backyard every day. But then if you're getting to watch Creator plus, you know, getting a holiday, so it's like a package what, you know, people would look forward to come to the festival.
Yeah, true.
So answering your question, well, it's still a challenge. It's always been a challenge. And, you know, running a festival is, I mean, you know it, you know, it's there is nothing called a perfect festival. There is always planning which goes into it. And then there is some or the other problem which arises, but that's part of the game. And that's, you know, and we've come to a point where we can't look back. We have to focus on how we could build the efficiency, how we could learn from our mistakes, what we could do to improve, you know, and the engagement of fans, how we could improve artist hospitality. So, I mean, every year is a learning.
Yeah, you're doing this since 2012, right? We got to say that.
Yeah. Yes.
Yeah, that's a long. You did a long way.
Yeah, you know, I remember once. I think two of them kind of inspired me to keep doing. One was, you know, Thomas when I met him for the first time. Thomas Jensen when I met him for the first time.
From Wacken Open, yeah.
Yes. Yep. And he was like, you know, you have to work your ass off. You know, it's not an easy industry to be in. And unless and until you don't put that effort and work hard, you know, but definitely you will also see the light at the end of the tunnel at some point. So I look up to him as one of the people who inspire me to do what I'm doing. And probably the other person was Mille from Creator when he said, look, and he gave, it was kind of very, very funny when they played for the first time.
In 2012, right?
In 2012. And I was a 21-year-old kid. I think we lost a lot of money that day at the festival, and I had to drop the band back to the airport. And I think Mille kind of realized that I was depressed. He came to me and said, hey, you know, you did a great job, but this is just the beginning. You know what? Look at Wacken. You know, they came up the hard way. You know, it does not happen overnight. So keep working hard, and at some point of time, you will bear the fruit.
Mm. So what was the light at the end of the tunnel for you? What were you most looking forward to this year, and what was the best moment for you?
The light at the end of the tunnel is still yet to come. I think it's a long tunnel, and you know, I still think I have a lot of fire in me to keep going, to reach the light. So, but I think the biggest moment this year was when day one got over. I said, okay, you know, the festival is not yet over yet, but you know, at least all the work which we did for the last 4 months kind of was fruitful. And then day two was, well, there was no stress at all. So I think that was a good feeling at the end of day one.
Yeah, yeah. And what band did you most enjoy? I had the chance to talk to the guys of Bloodywood, and they were a bit sad they couldn't be there, because they said, in Flames playing in India, we should be at Bangalore Open Air for this, but they couldn't.
Yeah, I mean, probably that when I could afford them, I'll probably have them.
No, but I'm talking about In Flames, not Bloodywood.
Oh, okay. Yeah, I mean, I didn't get to watch a lot of In Flames because that was on day two, and that was the time when I was still sorting some stuff out because it was closing towards the festival. But I did watch the entire Creator set, and yeah. I thought that was the best fucking Creator gig I ever seen in my life.
Okay, yeah, it was pretty good. Yeah,
yeah,
cool. Yeah, that's a great memory actually. When the best show of a band that you saw was at your own festival.
Yeah, I think it was fantastic. I think it was a much, I mean, I can't compare Creator at live at Wacken because, you know, they're playing in their home ground. But I think I've seen them at Hellfest. I've seen them in quite a lot of other festivals. But I think the show in Bangalore, man, Mille Petroza is an entertainer. He is a front man and he's an entertainer. He keeps the crowd. I mean, he's just like Bruce Dickinson, right? The only thing is this guy plays the guitar and Bruce doesn't, you know, so.
Yeah, yeah, great. Yeah, and you put a lot of love into the details of the festival as well. As far as I could see, you even had a crew which took care of sculptures, and they built an Eddie. I think it was the Somewhere Back in Time Eddie.
Yeah,
and they built the Air Force One Boeing 747 and some other stuff, and that looked pretty amazing. And I thought that it's great to see that you got a team and the capability to take care of those details.
Yeah, I mean, that's all influence from Wakan. You know, I remember when in my initial years in Wakan, when even the tables and chairs in Wakan were branded Wakan Open Air, you know, and that was I thought, which was pretty cool in terms of branding and look and feel and how things look. I loved the artist village in Wakan with you know, it the whole look, and I think all that what you see in India is probably all inspired by Wakan.
I see. So what can we expect from Bangalore 2025? You already announced the date?
Yes, we have announced the date. You know, it's what do you say, you know, without any bangs. So, yeah, but I think we are, you know, the reason why we announced the date is because we kind of figured out that bands usually in the month of February are free, you know, and that's when they tour the side of Asia. Mm-hmm. And that's when there are a couple of festivals which happen even in Indonesia and Philippines. So, you know, the date was chosen exactly a week after the 1st of February, because people in India get salary after the 1st and between the 5th. So I usually do it like a week later.
Mm-hmm. Yeah, fingers crossed that everything turns out well for the future of the festival. It was great to be there, and it was impressive to see how you sorted things out, even when it got stressy and problems occurred. So thanks a lot for having us.
Salman, did they behave? did they behave well, or did they like?
Oh yeah,
I hear Mark and Tim did a lot of boozing, so everything went well with the guys. Yeah, or is there anything you need to share with us here?
I mean, there's nothing much to share because Stefan was not available most of the time.
Yeah.
So
I'm sorry for that.
Yeah, so, but I think we had a good time in Goa as well, right after the festival. It was, you know, it was a much needed break. I think it was good. I think it would be nice if we do this every year. It's fun. So I hope you guys come back, and even Tom.
I'd love maybe, to do that. Maybe, who knows? But I mean, we haven't talked about one very important thing yet, and I think we have to mention that. Because who won the metal battle? Who will be playing at Wacken? We haven't mentioned that.
The band from Pune, it's a city between Bangalore and Mumbai, actually much closer to Mumbai. Band called Kask, KASCK. It's thrash metal band. Well, people would probably ask, why are they still thrash metal bands? But you know,
yeah, why not? Is all I can say.
Well, but my answer is always that, you know, look, we've been heavy metal has never been Indian culture. You know, it's always been influenced from the West. I think the only probably successful heavy metal export from India with Indian music has been Bollywood, and they've been doing a fantastic job worldwide. And I don't know any other band which plays Indian metal. You know, when I say Indian metal, it's a fusion of Indian folk music and heavy metal. But I mean, every other band is either black metal, death metal, and thrash metal from India.
Very cool.
Yeah, I actually enjoyed especially the first band playing on Friday. I forgot their name, but it reminded me of a little bit of early Opeth. I really enjoyed that.
Okay.
And Kryptos, of course.
Kryptos play old school metal. It's kind of cool that they are quite popular in the German underground scene. They have a good following. I think they are on AFM Records and 6 albums out on AFM Records and done quite a lot of tours. I'm like I said, you know, there's just been one band which has been successful out of India, and that's been Bollywood.
Yeah, we're looking forward to the new record. They are working right now on the new album, and I'm really excited about it.
Yeah, for the record, I must admit that I'm not a fan of the music, but I think they're really awesome guys.
Yeah, that we can. On the latter one, I can agree too. So thanks a lot for your time.
Yeah, thank you, Salman.
And the very best of luck for your future endeavors.
Yeah.
Thanks a lot, Stefan. Thanks a lot, Tom. And look forward to seeing you guys in Wacken.
Yeah, right.
Of course.
Und das war's mit unserer 50. Folge, Stefan. Haben wir es geschafft?
Ja, mega fett. Die 50 ist voll und die nächsten 50 kommen.
Ja.
Wir müssen einiges aufarbeiten. Das machen wir dann ab der kommenden Woche.
Richtig.
Und jetzt erstmal nochmal danke an Salman.
Richtig,
und
danke an Salman. Wir danken euch fürs Einschalten. Und jetzt wünschen wir erstmal, Stefan, du musst das alles wieder lernen erst hier so.
Ja, ich muss erst wieder reinkommen. Ne? Ja. Und das ist ja auch, ich schieb's einfach mal auf den Magen.
Es ist.
Und ich gebe mir Mühe, noch ein bisschen was von dem Indien-Trip auf Instagram abzufeuern, jetzt in dieser Woche. Passend zur Folge.
Schön.
Ein bisschen Smog hier, ein bisschen Musik da.
Ja.
Und dann hören wir uns nächsten Samstag wieder.
Alles klar.
Auf Wiederhören.
Tschüss, Chris.
Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.